Liebe Geschwister, ich freue mich erstmal, wollte ich euch nochmal sagen, dass ich hier sein darf und dass ich mit euch heute diesen Gottesdienst feiern darf. Und ich habe es zwischendurch schon mal gehört, ab und zu ist doch schon mal so ein Stein auf den Boden gefallen. Einige haben auf ihrem Stuhl einen Stein liegen gehabt. Nehmt den doch mal zur Hand und zeigt dem euren Nachbar, wenn der keinen Stein hat. Also ich habe einen etwas größeren Stein hier, weil, damit ihr den auch mal sehen könnt. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum dann Stein ist. Also er ist nicht dazu da, heute jemand hier zu steinigen. Das schon mal vorausgeschickt. Das müsst ihr auf einen späteren Termin verschieben, wenn ich nicht da bin. Okay, das ist das eine. Das andere ist, ihr habt jetzt den Stein. Die Frage ist, ich glaube, ihr könnt mir bestätigen, dass so ein kleines Stein, der kann doch nie und nimmer lebendig sein, oder? Also, da können vielleicht irgendwelche Bakterien oder sonstige Sachen drauf sein. Wenn ich so einen Stein in die Hand nehme, ich glaube, meinem Kollegen Thomas geht es genauso, wenn ich in ein Gewässer gucke und nehme einen Stein in die Hand, dann nehme ich den hoch und dann sehe ich unter dem Stein oder auf dem Stein vielleicht manchmal so kleine Tiere krabbeln und dann weiß ich, okay, das Gewässer könnte ein bisschen besser sein oder das Gewässer ist total gut. Da sind genug Tiere drauf und kleine, wir nennen das Makrozoobentos. Aber das braucht ihr euch nicht zu merken, das ist nur am Anfang. Aber der Stein, also es könnte auf dem Stein könnte Leben sein, aber nicht der Stein an sich. Der Stein an sich ist nicht lebendig. Ich denke, da könntet ihr mir oder da werdet ihr mir zustimmen, oder? Ich habe in Ingenieurgeologie auch nicht so gut aufgepasst. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, was ihr da alles für irgendwelche Steine da in der Hand habt. Vielleicht der Thomas oder sein Vater, ihr wüsstet das vielleicht eher. Aber das ist auch heute gar nicht so wichtig. Wichtig ist, das ist Granit, ja genau. Das hätte ich auch noch gewusst, aber ich wollte mich jetzt nicht outen. Also von daher. Aber, also Granit und die Zusammensetzung ist auch völlig egal. Das ist ein totes Material. Das kann man behauen, aber eigentlich ist es tot. Aber ich komme heute und die Predigt, die steht unter dem Thema aufgebaut als lebendige Steine. Aufgebaut als lebendige Steine. Und das ist doch eigentlich etwas, passt das überhaupt? Ich lege den mal dahin. Der Predigttext, der steht im 1. Petrusbrief und ich lese ihn nach der Übersetzung Neues Leben, die Bibel. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein. Genau, das ist dann, ich habe die immer den Predigttext da stehen, ihr könnt immer gucken, damit ihr auch sicher seid, dass ich nicht irgendwas erzähle, sondern ihr das auch überprüfen könnt, ob ich da auch auf der richtigen Seite bin. Ja? Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Christus Jesus annimmt. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Soweit der Text für die heutige Predigt. Wir hatten gerade eben schon gesagt, der Stein ist tot. Der ist nicht lebendig. Der Stein, den könnte man auch sagen, das ist so ein Sinnbild für Tod. Lebendige Steine ist eigentlich Unsinn. Es gibt keine lebendigen Steine. Es ist eine unsinnige Bezeichnung. Eigentlich steht das so weit auseinander, wie ich meine Hände halten kann und so weiter. Aber warum wird dieser Begriff hier in der Bibel, warum wird dieser Begriff uns von Petrus so ans Herz gelegt? Ich glaube, erstmal so können wir das nicht verstehen, aber es gibt einen Zeitpunkt, seitdem wir das verstehen können. Dieser Zeitpunkt heißt Ostern. Warum? Jesus ist gekreuzigt worden. Jesus war tot. Jesus war tot wie ein Stein. Da war nichts Lebendiges mehr. Er war tot. Er ist ins Grab gelegt worden. Ja, und da für viele war da die Hoffnung aus. Er war tot. Aber durch die Auferstehung ist er aus dem Tod herausgetreten. Merkt ihr etwas, was auf einmal eine neue Bedeutung haben kann? Tod ist nicht unbedingt Tod an dieser Stelle. Durch Christus, den auferstandenen Herrn, der tot war und wieder lebendig geworden ist, bekommen wir hier auf einmal eine Wendung hinein. Der lebendige Stein ist also wie der auferstandene Christus. Es gibt lebendige Steine. Auch die Glaubenden, wir, waren tot, bevor Gott uns nicht mit angerührt hat und wir glauben konnten. Wir waren tot für Gott. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, ja Herr, ich will mein Leben dir übergeben, ich will, dass du ganz große Gestalt in meinem Leben gewinnst, seitdem sind wir lebendig. Davon spricht die Bibel. Und wir sind quasi von Gott lebendig gemacht worden. Vorher tot, aber jetzt lebendig. Blicken wir mal. Die Frage ist, wie kann das kommen? Jesus kommt und wer ihm sein Leben anvertraut hat, der kann auf einmal zu einem lebendigen Stein werden. Bei einem Blick in das Alte Testament, da gibt es noch eine andere Möglichkeit für eine Erklärung. Und das war für die Juden, war das gar kein Problem. Für die Juden, die hatten da ein Verständnis für lebendige Steine. Für die war das nicht ein Paradox. Für die war das nicht Unsinn, sondern die hatten ein Verständnis. Und jetzt müssen wir ins Alte Testament gehen. Wir gehen in die Zeit nach David. Das Volk ist irgendwann, David und Salomo waren da und dann waren alle möglichen Könige und das Volk hat sich von Gott entfernt. Und Gott hat die vorher gewarnt, hat gesagt, Leute, ich möchte euer Gott sein, ich liebe euch, aber wenn ihr euch von mir entfernt, dann seid ihr quasi tot. Und dieser Tod war das, dass sie in die Verbannung geführt wurden, ins mehrere tausend Kilometer entfernt von Jerusalem, war jetzt das Volk, insbesondere die Oberschicht, so die leitenden, die führenden Köpfe, die waren an dem Königshof in Persien und da war nichts mehr. Sie hatten keine Heimat und es wird uns berichtet von Nehemia. Der eine oder andere kennt ihn. Nehemia war Mundschenk bei dem König und auf einmal merkte er hörte Berichte von Jerusalem, von seiner alten Heimat und hörte, dass diese Stadt, aber auch das Haus Gottes, der Tempel, dass der brach liegt, dass es wüst und leer ist, dass es quasi wie eine Wüstung geworden ist, weil die Mauern eingerissen waren und schutzlos den Feinden ausgeliefert war. Er wurde traurig darüber und er bekam Depressionen. Jetzt ist das nicht so gut, Depressionen zu haben, wenn man dem König dienen muss, insbesondere als Mundschenk. Und der König hat das gemerkt. Ey, Nehemia, was ist los mit dir? Und Nehemia sagt, ich bin so traurig. Meine Heimat, mein Ort, wo ich herkomme, wo mein geistliches, wo auch meine geistliche Heimat ist, liegt wüst da. Es ist leer, es ist tot. Und der König hat sich das ein paar Mal angeschaut und hat gesagt, okay, dann zieh nach Hause und dann bau das wieder auf. Er hat ihm Begleitschreiben mitgegeben als Schutzbriefe und hat gesagt, okay, Nehemia, du darfst nach Hause kommen. Und Nehemia geht mit Baumaterial und mit einer großen Kolonne zieht er mehrere tausend Kilometer dann zurück nach Jerusalem. Und eines Abends, er ist gerade angekommen, schleicht er sich in der Dunkelheit um Jerusalem und guckt sich die Mauer an. Und wir sehen das. Ich möchte euch bitten, mal das nächste, genau. Er sieht ab und zu solche Löcher in der Mauer, so Breschen. Die sind reingeschlagen worden von den Feinden, damals bei der Eroberung von Jerusalem. Durch diese Breschen konnte jeder die Stadt unbeaufsichtigt und unbehelligt eintreten. Man brauchte kein Tor, wo die bewacht waren, sondern die Stadt war schutzlos allem ausgeliefert. Er sah diese Breschen und er sagte, da muss ich was tun. Und er fängt an, mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Leuten, mit Gefolgsleuten, fängt er an, diese Mauern aufzubauen. Sie waren
dabei einer ständigen Bedrohung ausgesetzt. Denn die Feinde, die drumherum lagerten und die eigentlich nicht wollten, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, die hatten mit Argusaugen wachten sie darüber. Und sie wollten nicht. Sie hatten keinen Bock. Sie wollten das weiter so schutzlos darum liegen haben, damit sie gegebenenfalls immer wieder mal einbrechen können und sich noch die letzten Dinge da rausholen können. Nehemia und seine Gefolgsleute standen da und haben angefangen, die Mauer wieder aufzubauen. Immer zwei Leute zusammen. Der eine hat die Kelle in der Hand gehabt und hat die Steine in der Hand gehabt, hat das ausgesucht und ihr seht da diese Mauern und hat die Steine eingesetzt in den Zement. Der Zement war vielleicht noch nicht so von der Güte, wie wir das heute kennen, aber es gab damals schon so Zement und man hat diese Sachen eingebaut. Der andere, der daneben stand, der hatte sein Schwert in der Hand und seinen Speer. Und er hatte immer die Augen auf die Umgebung gerichtet und hat geguckt, ist irgendwo eine Bedrohung da? Kommt vielleicht irgendwelche Feinde und wollen uns hier an dieser Stelle an der Arbeit hindern? Und wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten sie den Trompetensignal geblasen und dann wären alle an diese Stelle gekommen und hätten das verteidigt. Die beiden haben in dieser Bresche gestanden, in diesem Loch und haben quasi wie lebendige Steine sich dahingestellt. Der eine hat gearbeitet, der andere hat geguckt und sie standen wie lebendige Steine und haben dieses Loch ausgefüllt, dass keiner von außen wieder in die Stadt reinkommen konnte. Den Juden war das klar. Das sind lebendige Steine. Das sind die, die den Lückenschluss bilden, damit keiner von außen daran kann. Merken wir etwas? Während die Lücken in der Mauer noch vorhanden waren, wurden die Menschen zu Steinen, zu lebendigen Steinen, die diese Lücken geschlossen haben. Das waren lebendige Steine. Die Juden kannten diesen Begriff. Jetzt können wir das Bild auf uns übertragen. Wir sind als lebendige Steine in das geistliche Haus der Gemeinde eingebaut. Wenn der Stein dort eingeglüht, macht mal die nächste Folie. Genau, ihr seht da eine so eine Bruchsteinmauer. Und wenn ihr das so seht, dann gibt es da kleine Steine und große Steine, dicke Steine, dünne Steine. Da gibt es flache und runde Steine. Und die sind alle so gesetzt, dass sie ineinander greifen und dass da keine Lücken entstehen. Wir sind wie lebendige Steine in das geistliche Haus der Gemeinde eingebaut. Wenn der Stein dort eingegliedert und festgefügt ist, findet er seinen richtigen Platz. Jeder der Steine hat dabei auch nur eine begrenzte Funktion. Da ist keiner, der die ganze Wand ausfüllt. Man hat immer nur einen kleinen Bereich. Da ist keiner, der sagen kann, ich bin hier der Wichtigste, ich bin hier der Größte. Sondern alle sind wichtig, ob sie klein oder groß sind. Wenn wir nur große Steine hätten, dann wären da wieder ziemlich viele Lücken dazwischen. Da könnte alles Mögliche dadurch fliegen, an Ungeziefer oder eben auch an Tieren oder reinkriechen oder so weiter. Aber wenn man das kleine und große Steine miteinander so verbaut, dann ist das eine geschlossene Mauer. Der Aufbau des Ganzen gibt dem Stein seinen Wert. Dazu kommt, dass jeder Stein von dem anderen getragen wird oder auch andere trägt. So wie auch wir miteinander unterwegs sind, der eine trägt den anderen und wird von dem anderen getragen. Das bedeutet verbindliche Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Und von daher, denke ich mir, sind wir hier am richtigen Ort. Ihr bildet hier eine Mauer für das geistliche Haus, für das Haus Gottes. Hier ist von der Gemeinde Jesu die Rede, als von einem neuen Tempel Gottes. Ich möchte dieses Bild sogar noch ein bisschen erweitern. Kennen wir die Aufgabe eines Ecksteins, eines Schlusssteins? An manchen Stellen in der Bibel wird von dem Schlussstein oder von dem Eckstein berichtet. Und da möchte ich mal bitte die nächste Folie. Da oben seht ihr so ein Gewölbe. Und der Schlussstein, der wichtigste Stein, ist da oben in der Spitze. Oder hier vorne auch in dem oberen Bild, der in der Mitte, der Stein. Oder da, wo diese Rosette dran eingemeißelt ist. Das ist der wichtigste Stein in dem ganzen Gewölbe. Wenn man den rauszieht, wenn man den rausrupft, dann fällt das ganze Gewölbe in sich zusammen. Und wenn Jesus der Schlussstein ist, dann ist das genau der Punkt, wo alles zusammenkommt, wo alle Kräfte aus den unterschiedlichsten Richtungen zusammenkommen und sich in einem Punkt konzentrieren. Wenn man den rauszieht, fällt das in sich zusammen. Wenn man Jesus aus der Gemeinde rauszieht, fällt die Gemeinde in sich zusammen. Dann ist da vielleicht noch ein Haufen von Steinen, die vielleicht mal an irgendein Gebäude erinnern, aber die Funktion, das, wofür dieses Haus, dieses Gebäude gebaut wurde, es ist weg. Wenn wir Jesus aus dem Zentrum rausziehen, fällt die Gemeinde in sich zusammen. Jesus ist der Schlussstein, der, an dem man sich auch gegebenenfalls mal stoßen kann, wenn man Dachdecker ist. Aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, da ist, manchmal kommt man eben auch an so einem Stein stößt man sich. Vielleicht ist es auch manchmal wichtig, dass man sich dran stößt. Noch ein Punkt, ich hatte ja gerade vom Schlussstein geredet, auf der nächsten Folie, da sehen wir den Eckstein. Und da seht ihr unterschiedliche Dinge. Da oben, zum Beispiel oben links, das ist ein sehr schön behauener Eckstein, da sind auch sogar noch so Bilder drin, hat ein Steinmetz richtig gut gearbeitet, der ist schon ziemlich alt und darauf hat man dann ein Haus gestrickt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in der Schweiz, da strickt man die Häuser, indem man die miteinander so verzahnt, die Holzbalken so verzahnt, da braucht man so fast gar keine Nägel, aber das steht dann fest. Aber es ist wichtig, dass ein gutes Fundament da ist, dass ein guter Eckstein da ist, der dem ganzen Haus dann Festigkeit gibt. Und da oben rechts, das ist ein moderner Eckstein. Ich bin total neugierig und ich wollte wissen, wo soll dieses Gebäude sein? Wenn man da schon eine Koordinate oder eine Ortsangabe eingibt, dann habe ich das eingegeben und ich bin fast fündig geworden. Fast. Denn wenn man genau die Koordinate eingibt, dann landet man mitten auf dem Feld in der Nähe in Baden-Württemberg, in der Nähe von Ritterschokolade. Ich weiß nicht, vielleicht haben die das auch da bei sich da ins Haus eingemacht, aber das ist das Nachbarfeld, wo die Firma ist, die diese leckere Ritterschokolade herstellt. Also von daher dachte ich mir, also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung mit, zumindest mit der Ritterschokolade, wie man das nicht unschwer erkennt. Deshalb war ich neugierig, wie kommt man dazu, so eine Ortsangabe dann in das Haus zu tun. Und dann unten seht ihr auch den Eckstein. Der Eckstein war damals das Wichtigste, wenn man ein Haus angefangen hat oder wenn man eine Synagoge angefangen hat, dann hat man diesen Eckstein ausgerichtet in Richtung Tempel, in Richtung Jerusalem. Mit dem Eckstein, dem ersten Stein, den man gesetzt hat, hat man dem ganzen Haus die Richtung gegeben, hat man die Ausrichtung festgelegt für dieses Gebäude. Wenn Jesus der Eckstein ist, der Eckstein auch in unserem Leben, dann ist es total wichtig, also weil er uns Festigkeit gibt, weil er das feste Fundament für unser Leben ist und weil er uns gleichzeitig die Ausrichtung gibt, die Ausrichtung auf Gott, die Ausrichtung für unser Leben, damit wir wissen, wo wir hingehören. Und dann, danach hat sich alles an diesem Eckstein orientiert. Man hat in die eine Richtung gebaut, man hat in die andere Richtung gebaut, man hat hochgebaut. Ja, es waren alle drei Dimensionen gegeben. Und dieser Eckstein, der ist ganz wichtig. Der Eckstein ist eigentlich das, was der wichtigste Stein ist. Und der ist eigentlich der, den die Bauleute verworfen haben. Die Menschen damals, zur Zeit Jesu, wollten von diesem Eckstein nichts wissen. Die führenden Menschen aus dem Volk, die hohen Priester und Schriftgelehrten, die haben gesagt, also Eckstein, vielleicht eine ganze Menge, aber nicht du, Jesus. Sie wollten von Jesus nichts wissen. Sie haben Jesus als Eckstein nicht anerkannt. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, den die Führung damals verworfen hat, der ist zum Eckstein geworden. Der Stein, an dem man sich ab und zu auch stößt. Und genug Leute haben sich an Jesus gestoßen. Die haben nicht das akzeptiert, was Jesus letztendlich von ihnen wollte. Gemeinde Jesu ist keine willkürliche Anhäufung von Steinen, von lebendigen Steinen, sondern sie fügt sich sinnvoll zu einem Gebäude zusammen, zum Tempel Gottes. In der Bibel steht, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir sind zusammengefügt als Gemeinde und als Einzelne, damit Menschen einen Ort finden, wo sie zu Gott kommen können. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Lebendige Steine für das Haus, ab Vers 9, da heißt es auf einmal, dass ihr verkündigen sollt. Das ist quasi die Überschrift über diesem ganzen Thema, dass ihr verkündigen wollt. Aber was sollen wir verkündigen? Die Gemeinde Jesu hat einen Auftrag und der wird uns jetzt in den nächsten paar Worten beschrieben. Die Gemeinde bekommt Ehrenbezeichnungen für das neue Volk Gottes. Im Gegensatz zu dem Volk Gottes des alten Bundes, sie bekamen Ehrenbezeichnungen. Im Gegensatz, und ich stehe da immer wieder staunend vor, wenn ich dann auf einmal sehe und höre, ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr seid Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Was bedeutet das? Wenn wir das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet, dann merkt ihr, wie wichtig wir Gott sind. Ich komme jetzt da drauf. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und ich kann es nicht verstehen, dass er und euch, mir und euch so viele Ehrenbezeichnungen zukommen lässt, so viele Zeichen seiner Liebe. Da steht, ihr seid das auserwählte Volk, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Die nächste Folie mal bitte. Dann seht ihr nämlich schon mal immer alles, was, wovon ich dann rede, ist dann so schwarz fett ausgedruckt. Israel war auf diesen Titel ziemlich stolz. Wir sind das auserwählte Volk. Uns kann keiner was. Und sie haben sich so innerlich immer wieder auf die Schulter geklopft. Also egal, was wir machen, wir sind ja das auserwählte Volk Gottes. Und da hat Jesus gesagt, Leute, verlasst euch nicht darauf. Gott kann auch Steine schreien lassen und kann sich aus Steinen ein Lob erwecken. Verlasst euch nicht darauf, auf einen Titel, den ihr mal bekommen habt, sondern ihr müsst das mit Leben füllen. Wir sind von Gott auserwählt. Und wir dürfen das so sein. Wir dürfen uns dieser Berufung gewiss sein, weil Gott uns damit für etwas Besonderes erklärt. Jetzt könnte man sagen, Jo Höfel, so richtig vom Stuhl reißt uns das ja nicht, oder? Merken wir, ihr seid auserwählt, ihr seid Gott so wichtig, dass er jeden einzelnen von euch angesprochen hat, mit Namen benannt hat, gerufen hat und auserwählt hat und sagt, du bist mir wichtig, dich habe ich erlöst. Für dich bin ich in diese Welt gekommen. Auf der nächsten Folie, da kommt das Wort königliche Priesterschaft. Im Alten Testament, da gab es an einer einzigen Stelle die Verbindung zwischen Königsherrschaft und Priesterschaft. Aber nur an einer einzigen Stelle. Gott wollte nicht, er wollte eigentlich gar keine Könige haben, weil er sagte, verlasst euch lieber auf mich. Ich bin euer König, ich bin euer Herr. Und er hat dann zur Hilfestellung hat er einige Richter, einige Propheten gegeben, die das Volk führen sollten. Aber später sagt er, okay, wenn ihr nicht anders wollt, dann habt ihr auf jeden Fall, ich gebe euch einen König. Und mit Saul hat er den ersten König berufen, mit David dann den zweiten König. Vorher gab es in Israel keine Könige. Aber er hat gemerkt, okay, die brauchen irgendwo auch eine Person, eine Person, an der sie das festmachen können, der auch manchmal vorausgeht, auch mal in die Schlacht zieht. Ihr seid ein König. Aber Priester und König, das gab es nicht, außer bei Melchisedek. Das war der Einzige, wo es heißt, er war Priester und König. Aber eigentlich gehörte er gar nicht zum Volk Israel. Der war nämlich viel, viel weiter vorher. Aber hier, an dieser Stelle, wird das auf einmal verbunden. Und er meint euch damit. Ihr seid Königskinder, ihr seid Prinzen, Prinzessinnen Gottes. Ihr seid Königskinder und Gott hat euch berufen. Und eigentlich müsste das schon Grund genug sein, um hier in die Luft zu springen und zu sagen, ey, hi, super, ich bin von Gott, ich bin sowas von wertvoll. Wenn jetzt hier Prinz Harry reinkäme oder wie auch immer, ja, dann würdet ihr aufstehen und würdet dann, ja, oder jetzt gehen wir mal in die Demokratie, wenn jetzt der Bundespräsident reinkäme, ja, da würde auch keiner so sitzen bleiben und sagen, okay, lass ihn sich mal hinsetzen. Man würde aufstehen, ihm Ehre erweisen. Ja, man würde sagen, okay, der ist wichtig. Ihr seid wichtig, ihr seid Prinzen und Prinzessinnen, ihr seid königliche Kinder. Ihr seid Gottes Königskinder. Ihr seid so viel wert. Gott hat euch so geehrt. Ja, dass er euch diesen Ehrentitel zukommen lässt. Und an dieser Stelle ist das auch noch eine Verbindung. Auf der einen Seite Königskind und auf der anderen Seite Priester. Der Priester hatte immer die Aufgabe, die Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Menschen mit Gott in Berührung zu bringen, Menschen Gott vorzustellen. Merken wir etwas? Ihr seid wichtig, ihr seid Gottes Kinder, ihr seid Könige, Königskinder und ihr seid gleichzeitig Priester. Das heißt, ihr habt die Aufgabe, Menschen, eure Nachbarn, eure Kollegen, eure Freunde, Schulkameraden, sind ja gerade weniger Kinder, aber egal, Kommilitonen, mit wem ihr auch tagtäglich zu tun habt, Arbeitskollegen, sie in die Gegenwart Gottes zu führen. Ihr seid Priester Gottes, königliche Priester. Das heißt, ihr habt die Aufgabe, die Menschen in die Nähe Gottes zu führen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Gott uns liebt, den Menschen weiterzugeben. Das ist das Priesteramt. Und ihr seid an dieser Stelle, da steht da schwarz auf weiß, und ihr könnt in eure Bibel gucken, selber, und heute Nachmittag nachlesen, aber da steht es auch. Ja? Und erinnert euch daran, ihr habt eine Aufgabe, Königskinder zu sein, aber gleichzeitig Menschen in die Gegenwart des Vaters, des Königs zu führen und ihnen die Freiheit zuzusprechen, Menschen mit der Vergebung und der Freiheit und dem Frieden Gottes in Berührung zu bringen. Dann steht auf der nächsten Folie Gottes heiliges Volk. Wir sind für Gott ausgesondert, wir sind heilig gesprochen, heil gemacht und für Gott etwas Besonderes. Ihr seid Gottes heiliges Volk. Das hat er hier in Brüggen gebracht und in der Nähe, er hat sich ein Volk gesammelt. Ein paar sitzen hier in dieser Gemeinde und dann gibt es bestimmt auch noch andere Gemeinden und Kirchen, die auch zum Volk Gottes gehören und die das heilige Volk ist. Und wir sollen uns an dieser Stelle darauf besinnen, dass Gott Menschen herausgerufen hat, heilig gesprochen hat. Nicht nur ein paar Menschen, die in besonderer Weise durch eine Statue in irgendeiner Kirche geehrt werden, sondern alle, ihr seid alle Heilige in den Augen Gottes. Macht euch das bewusst, wie wertvoll ihr Gott seid. Und auf der nächsten Folie, ihr seid das Volk des Eigentums oder sein persönliches Eigentum steht jetzt hier in dieser Übersetzung. Aber das Volk des Eigentums, was bedeutet das? Da müssen wir wissen, dass damals jeder orientalische Herrscher, der hatte sein Budget, also das, was er sowieso verwalten konnte und so weiter oder wofür er zuständig war, aber er hatte daneben auch noch eine persönliche Schatzkammer. Das war sein persönliches Eigentum. Da hatte keiner Zugriff drauf. Da durfte keiner sagen, ey, du bist doch hier der König und du hast noch ein bisschen mehr Geld als das, was du hier nur so verwaltest. Also gib mal raus. Nee, sagte der, das ist mein Eigentum. Das ist mein persönlicher Schatz. Und so gehören wir Gott. Da kann keiner kommen und sagen, ey, Dieter, da habe ich jetzt Anrecht drauf. Der Teufel kann nicht kommen und sagen, ey, egal was jeder ausgefressen hat. Und wenn ich manchmal mein Leben bedenke, dann denke ich mir, bin ich wirklich noch, gehöre ich noch zu Gottes Eigentum? Aber wir sind Gottes Eigentum, das steht da schwarz auf weiß. Wir sind sein persönliches Eigentum und keiner. Und Gott wird jedem auf die Finger hauen, der sagt, ey, der kann nicht dein Eigentum sein, der gehört nicht zu dir. Wir sind Gottes Eigentum. Wir sind Gott so wichtig, dass er seine Finger darauf hält, ein Auge auf uns hat und ein Ohr für uns hat und dass er genau uns nicht aus dieser Lage herauslässt. Er lässt uns nicht irgendwie schutzlos irgendjemandem ausgeliefert sein, sondern er sagt, du bist mein Eigentum, du bist mir so wertvoll, dass ich dich schütze. Merken wir etwas? Wir sind Gottes Kinder. Wir gehören Gott ganz privat. Gott betraut uns mit einer großen Aufgabe, seine Wohltaten weiterzusagen. Menschen sollen eben in diesem Bereich, aus dem Bereich des Satans rausgehen, in den Bereich des Lichts, in den Bereich Gottes. Gemeinde ist eben nicht nur Selbstzweck. Es ist nicht nur Selbstzweck? Es ist gar kein Selbstzweck. Gemeinde ist kein Selbstzweck, sondern Gemeinde dient in erster Linie nicht der eigenen Erbauung, sondern dafür, dass Menschen in eine heile, in eine heilige Beziehung zu Gott treten. Dass sie Rettung und Ziel erkennen. Das ist unsere Aufgabe. Hören wir? Das hat Jesus damit gemeint. Im Wesentlichen bei allem, was wir tun, das ist unsere Aufgabe, die Wohltaten Gottes, das heißt das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen und in jeder Form dazu beizutragen, dass Menschen gerettet werden. Als neues Volk Gottes sind wir, seid ihr hier in Brüggenbracht, Träger dieser Mission. Und wenn wir das zusammenfassen, dann gibt es lebendige Steine. Wir sind zusammengefügt und ausgerichtet auf Jesus, an Jesus ausgerichtet und Jesus ist der Schlussstein. Und wir bilden das Haus, den Tempel Gottes, damit Menschen eine heile Beziehung finden, damit sie einen Ort finden, wo Frieden herrscht, wo sie zum Frieden kommen. Wo Menschen Gott anbeten, wo Menschen in eine Beziehung zu Gott treten, eine heile, in eine heilende Beziehung. Und das kann jeder erfahren, das bekommt jeder im Namen Gottes von den Priestern und Königskindern zugesprochen. Wenn wir als Priester auserwählt wurden, dann haben wir die Verpflichtung, diese Aufgabe auch verantwortlich auszuführen. Und das ist nicht eine Aufgabe von einigen Spezialisten, von der Gemeindeleitung, von dem Ältestenkreis oder von sogar ein paar ganz Besonderen oder von einem Pastor oder wie auch immer. Das ist unsere gemeinsame, aller Aufgaben. Lasst uns als Kinder dieser königlichen Berufung nachkommen. Lasst uns annehmen, zu sagen, ja Herr, du hast mich gerufen, dann will ich mich auch da mit einbeziehen lassen. In dem Bewusstsein, dass wir sein besonderes Eigentum sind. Und dann können wir aus Dankbarkeit gegenüber Gott seine großen Taten verkünden und Menschen in diese heilende und heilige Beziehung rufen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde in der Stifterstraße in Brüggenbracht. Gott segne euch dabei als lebendige Steine. Amen.